Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt. Forum.
Exakt heute in einem Monat fängt sie an, die Fußball-Europameisterschaft zu Polen und in der Ukraine. Das freut die Fußballfans, etliche Politikerinnen und Politiker aber, macht das Bauchweh. Den einen mehr, den anderen weniger. Seit bekannt worden ist, wie die Ukraine mit der berühmtesten Gefangenen umgeht, der Ex-Regierungschefin Julia Timoschenko, seitdem hagelt es Kritik und vor allem, es gibt Boykottdrohungen von Politikern aus Westeuropa. Wir fragen, was bringen solche Boykottdrohungen und was nicht? Über diese und ähnliche Fragen diskutiert Christine Hubacher jetzt im Doppelpunkt-Forum mit drei Gästen.
Genau. Und wir schauen zurück auf andere Sportgrossveranstaltungen wie Olympische Spiele oder Weltmeisterschaften, wo in autoritär geführten Staaten über die Bühne sind. Was haben Drohungen bewirkt? Und wir fragen, sind Sportlerinnen und Sportler aus der moralischen Verantwortung entlassen, wenn Sportveranstaltungen in heiklen Ländern stattfinden? In der Runde sitzt der Balthasar Glättli, Nationalrat der Grünen, Co-Präsident der Parlamentarischen Gruppe Menschenrecht. Herr Glättli, wenn ihr jetzt eine Einladung überkommt, das Finalspiel der Fußball-EM in der Ukraine, 1. Juli. Die Fans, die so eine solche Einladung überkommen, die würden sich wirklich die Finger schlecken. Ich kann es nicht anders sagen. Würdet ihr gehen?
Ja, ich glaube, ich käme die Einladung ja nur darum, über weil ich Nationalrat bin. Also nicht einfach als Balthasar Glättli. Und entsprechend wäre es natürlich dann auch ein politisches Zeichen, wenn ich gänge. Und darum müsste ich das jetzt ablehnen, auch wenn es mir natürlich grundsätzlich Spass möchte. Aber ich denke, es wird ja noch ein paar andere haben, die dann nicht damit das gleiche Zeichen setzen.
Jürg Stahl ist in der Runde, Nationalrat von SVP, Präsident der Parlamentarischen Gruppe Sport. Wenn ihr die Einladung überkommt?
Ich habe schon ein Billett gekauft im Vorverkauf und ich habe eigentlich schwer vor, auf Kiew zu gehen, einfach als Fußballfan.
Könnt ihr als Nationalrat einfach als Fußballfan gehen? Seid ihr nicht immer Politiker?
Nein, ich fühle mich auch als Vertreter vom Sport mit meinen Funktionen. Und ich glaube, das ist etwas Schönes, wenn man einmal in einer öffentlichen Funktion ist und nachher wieder kann eigentlich zu den Fans anstehen. Das gibt mir auch so ein bisschen Motivation und Basis für wichtige Entscheide.
Was müsste politisch passieren, dass ihr nicht geinktet? Euer Billett würdet verfallen?
Ja, ich glaube, die Sendung wird meinen Entscheid nicht können umstossen. Ich meine, es kann natürlich vieles passieren, aber ich glaube, die Frage stellt sich im Moment nicht.
In der Runde der Dritte im Bund ist der Peter Engel. Er ist Sporthistoriker an der Uni Basel. Die Frage euch, würdet ihr gehen?
Als Fußballfan würde ich nicht zweimal überlegen, da würde ich selbstverständlich gehen. Als Tourist würde ich nicht gehen, weil man hat ja in den letzten Tagen können hören, dass die Hotelpreise um ein Zigfache gestiegen sind. Und man weiss von diesem Land, dass Korruption Urstände feiert. Und dort würde ich mir es überlegen. Und als Historiker wäre ich ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits aufgrund von der Situation, wie sie sich jetzt gibt. Und als Sporthistoriker würde ich vielleicht doch eher wieder gehen.
Boykottdrohungen kurz bevor die EM losgeht. Es geht in den meisten Diskussionen um Politiker, die sich dort zeigen oder nicht zeigen. Nur wenige fordern zum Beispiel eine Verlegung der Spiele nach Deutschland oder sogar in die Schweiz, wobei diese Forderungen eigentlich niemand wirklich ernst nimmt. Was sagt ihr, warum jetzt die Drohungen und nicht schon dann bei der Vergabe der Spiele 2007 an die Ukraine und an Polen? Wieso kommt das so kurz vor dem Start der EM?
Ja, es hat einen aktuellen Auslöser natürlich und das ist die Situation rund um Julia Timoschenko, wo seit behauptet, sie werde geschlagen im Gefängnis, wo jetzt ein Hungerstreik angefangen hat. Das ist sicher das gewesen, was dann in die Schlagzeilen gebracht hat. Es ist aber auch so, dass wenn man zurückschaut zu der Zeit, wo der Entscheid gefällt worden ist, hat man schon können sagen, dass die Ukraine wesentlich mehr Richtung quasi Demokratie und auch mehr Rechtsstaatlichkeit unterwegs ist. Und auch unabhängige Beobachter konstatieren, dass seit 2010 quasi der Rückwärtsgang eher eingeleitet worden ist. Und von dem her gibt es natürlich viele andere Gründe auch. Also man kann sagen, Julia Tymoschenko ist quasi nur die Spitze von einem Eisberg.
Jetzt können wir sagen, Julia Tymoschenko sitzt ja seit dem Oktober, ist die Verurteilung gewesen, sitzt die ganzen Monate schon im Gefängnis. Jetzt, so kurz vorher, über das letzte Wochenende, ist es so hochgebrodelt, Herr Stahl?
Ja, ich glaube, das kennt man von früheren Spielen. Also sei das Olympische Spiel, sei das Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften, dass eigentlich die Vergabe als solches nicht unbedingt die Weltöffentlichkeit so wahnsinnig interessiert hat. Es sind die Sportverbände, die die Spiele vergeben. Und da tut eigentlich die Politik, setzt sich tunlichst raushalten. Und wenn dann die Spiele kommen und in einem Monat eröffnet werden, dann wird es dann plötzlich zu einem Politikum. Und ich finde es eigentlich recht schlimm, dass die Politik immer wieder die Plattform Sport benutzt, weil sie ihre diplomatischen Resultate nicht bringen können. Dass Frau Tymoschenko schon seit dem Oktober im Gefängnis ist, das weiss man. Und das hat eigentlich wirklich niemand so richtig interessiert. Und jetzt fangen die Spiele an und dann haben die Politiker wieder das Gefühl, sie müssen auf dem Zug vom Sport mitfahren.
Wir laden euch ein, zum Mitdiskutieren auf drs1.ch. Sollen sich Politiker in Sport einmischen oder nicht? Zu dieser Frage könnt ihr uns anrufen auf 0848 440 222. 0848 440 222. Ihr landet nicht direkt da bei uns in der Sendung, sondern beim Moderator Stefan Koller, der zuerst mit euch redet. Oder auf drs1.ch haben wir ein Diskussionsforum eröffnet, schon heute am Nachmittag. Und dort ist ein Beitrag, hat es mehrere Beiträge drin. Einen möchte ich euch gerne vorlesen, vom Hans-Uli Tschade. Er hat geschrieben, Sport ist Sport, Politik ist Politik, basta, denke ich. Aber bei jedem wichtigen oder auch nur vermeintlich wichtigen Sportanlass werden Politiker zur Eröffnung eingeladen. Gehen sie nicht, ist man dort beleidigt. Das ist nicht nur bei ganz grossen Events so, es fängt schon bei jedem Krümpelturnier an. Also gehört Sport und Politik doch zusammen. Ist jemand im Sport erfolgreich, kommen die Politiker auch in Scharen. Wenn nicht, sind die Sportler beleidigt, von ganz unten bis ganz oben. Also er fasst das eigentlich zusammen, sagt eigentlich im Gegensatz zu euch, mich kann es drehen, wie wenn man Wort Sport und Politik kleben aneinander.
Also ich glaube schon, dass der Sport natürlich in unserer Gesellschaft wichtig ist und die Gesellschaft wird auch durch Politik geprägt. Aber wenn ich denke, dass die über 2 Millionen in der Schweiz, die sich wöchentlich bewegen, die haben Freude da, die bewegen sich, das tut dem Geist gut, das tut dem Körper gut und das tut der Gesellschaft gut. Und ich glaube, das kann man schon irgendwo vermischen, aber man sollte sich daraus halten, wenn es dann um so grosse Veranstaltungen geht, dass man nicht die Plattform missbraucht.
Also Politiker, die Plattform nicht missbrauchen. Was sagt der Peter Engel als Sporthistoriker? Kann man das wirklich so aufdröseln, Sport und Politik?
Sport und Politik gehören zusammen und das ist eigentlich... denke ich mal, nach dem Zweiten Weltkrieg sehr deutlich klar zum Ausdruck gekommen. Wir kommen vielleicht noch zu den Beispielen noch. Aber was etwas drittes Wichtiges ist mit diesen zwei Begriffen, ist der Begriff Kommerz, also die wirtschaftlichen Aspekte, die man gar nicht unterschätzen darf. Man darf nicht vergessen, dass die UEFA, also der Europäische Fußballverband, die Spiel, die Europameisterschaften mit wirtschaftlichen Aspekten vergeben hat. Man hat wollen, den Osten als fußballerisches Entwicklungsland eigentlich auf die Landkarte bringen. Und man hat natürlich vergessen, dass gerade in der Ukraine im Speziellen halt die Korruption sehr hoch ist, dass wenige sehr viel besitzen. Oligarchie ist ein Thema. Und dass das Land selber eigentlich innerhalb vom Land West-Ost-Konflikt hat. Der Westen, der eher Richtung unsere Kultur ausgerichtet ist und der Osten, der eher Richtung Russland, östliche Kultur ausgerichtet ist. Und das ist ein Faktum, das bedeutet, dass die Konflikte absehbar gewesen sind, aber ein Fußballverband lässt sich natürlich hier nicht von Politikern unter Druck setzen, sondern möchte Ziele erreichen, die von dem entfernt sind. Dass der Fall Timoschenko jetzt zum Ausdruck kommt oder jetzt virulent worden ist, ist eigentlich darauf zurückzuführen, dass die Gruppierung um Frau Timoschenko, insbesondere ihre Tochter, natürlich jetzt das Instrument Kommunikation gewählt hat, um der Weltöffentlichkeit die Missstände aufzudecken. Und das jetzt natürlich im Westen als Verfechter von der Menschenrechte gewisse Fragezeichen auftauchen, ist eigentlich nicht das logisch und zeigt einmal mehr, dass Sport und Politik eben zusammengehören.
Ja, ich glaube, wenn man sagt, das sei, wie das der Ueli Maurer gemacht hat, das sei nicht opportun, sportliche Anlässe quasi für politische Statements zu missbrauchen. Ich glaube, das ist das Zitat von ihm. Und der Jürg Stahl hat jetzt etwas Ähnliches eigentlich formuliert. Da muss ich einfach sagen, in dem Moment, wo man sich in der Sonne vom Erfolg kann quasi präsentieren als Politikerin oder als Politiker, habe ich noch kaum je einen Politiker oder eine Politikerin gefunden, die sich dann zurückgezogen hat und gefunden, ja, der Sport ist eine eigene Geschichte und wir als Politiker sollen da nicht reinfunken. Und auch, was mich auch klar dunkt, ist, dass man in so einer aufgeladenen Situation ja auf jeden Fall ein Zeichen setzt. Also so die Idee, man könne dann ganz unschuldig als Sportminister Sex an ein Spiel in die Ukraine oder auch auf Warschau als Eröffnungsspiel, wo ja dann auch der Präsident von der Ukraine dabei ist, gehen und quasi sagen, ja, ich bin jetzt da einfach nur für den Sport. Das scheint mir ein bisschen schizophren zu sein.
Also ich glaube, was man jetzt noch muss sagen nach diesen zwei Wortmeldungen, da vermischen viele Leute immer wieder die Situation. Die FIFA, die UEFA und auch der Internationale Olympische Verband, die gehören nicht der Politik. Die gehören den Länderverbänden von den jeweiligen Sportarten. Und die Politik maßt sich relativ viel an, dass sie immer wieder Einfluss nehmen wollen. Es ist klar, dass man sich austauscht, es ist auch klar, dass man sich kennt. Aber ich glaube, da muss man schon eine klare Trennung haben vom privatrechtlich organisierten Sport. Und die sind demokratisch geführt. Da können Sie jetzt noch lange sagen, die UEFA und die FIFA ist zu kommerziell. Es gibt Millionen von Jugendlichen, von Buben, von Mädchen, die diesen Sport betreiben und die ihren Idol nachrennen. Und denen den Rücken zuzukehren an einer Europameisterschaft ist falsch.
Aber man tut ja nicht denen den Rücken zukehren. Man tut nicht einmal die Mannschaft den Rücken zukehren. Also bin ich nie so weit gegangen, dass ich gesagt hätte, die Mannschaften sollen das boykottieren. Das wäre ja auch ein bisschen vermessen, wenn ich als Schweizer, wo es unsere Mannschaft leider gar nicht geschafft hat, dann den anderen würde ich gute Ratschläge verteilen. Aber ich finde, es gibt wie etwas anderes. Es gibt einen wirtschaftlichen Boykott. Das ist so das, was man zum Beispiel aus der Geschichte mit Südafrika kennt, was mich auch mitpolitisiert hat. Also, dass man zum Beispiel hier jahrelang keine Granny Smiths gekauft hat, das ist für mich so ein richtiges Moment gewesen, wo ich den ersten Granny Smith wieder durfte kaufen, quasi. Und das war ja einer gewesen, ein Boykott gewesen, wo etwas gebracht hat, aber wegen der Wirtschaft. Und dann gibt's eben im Sportboykott, und dort ist es klar, dort ist es nicht Politik, die dann einer Mannschaft verbietet, zu gehen oder nicht zu gehen, sondern das müssen die entscheiden, respektive die nationalen Sportverbände in diesen Disziplinen, ob sie gehen oder nicht. Aber wenn es darum geht, dass Politiker selber anderen Politiker die Legitimation verleihen, die quasi eine Ehrerbietung geben, indem sie an so einen Anlass gehen, dann ist Politik gefragt. Und dann finde ich, ist es richtig, wenn man sagt, nein, das mal machen wir als Politikerinnen und Politiker nicht mit.
Aber Herr Glättli, ich finde immer noch, den Rücken zukehren, auch an Amtskollegen, finde ich nicht richtig. Ich schaue diesen Politiker lieber in die Augen und tue über die Problematik diskutieren. Und davonlaufen und nicht gehen, da tun sie eben den Falsch bestrafen. Und das ist am Schluss eben gleich das Land, das sich unheimlich freut, eine gute Visitenkarte abzugeben.
Herr Stahl, wenn ihr jetzt ein Sportminister wäret, angenommen, ihr wäret der Sportminister, die würden das Final gehen, dann würdet ihr was am Premier Janukowitsch sagen? Was würdet ihr ihm denn sagen?
Ja, ich würde sicher mal das Gespräch suchen. Ein Fußballmatch ist oder auch ein EM- oder WM-Final ist wahrscheinlich nicht gerade der richtige Moment, um etwas zu besprechen. Aber man lernt sich kennen. Man kann über den Sport, der verbindet, kann man eine Atmosphäre erreichen, erzielen, wo man allenfalls im Nachgang einen Tag später oder einen Monat später, wo man sich austauschen kann. Wenn man sich nicht kennt, wenn man davon läuft, dann können Sie den Konflikt sicher nicht lösen.
Also hergehen, darüber reden.
Also hergehen, darüber reden ist absolut richtig. Also man muss kommunizieren. Aber ich glaube, wie das jetzt eigentlich Jürg Stahl selber gesagt hat, so ein EM-Final ist sicher nicht der richtige Ort. Dort wird man auch nicht darüber reden. Dort ist jetzt ganz blöd gesagt sogar auch eine Art eine Form von Anstand, dass man dann nicht während dem WM-Final irgendwie noch oder im EM-Final irgendein T-Shirt anhat als Politiker oder irgendeinen orangen Schal anhat oder so. Das, ich finde, das heisst, es ist der falsche Ort. Diplomatie hat das Recht, nicht stattfinden irgendwo in der grossen Öffentlichkeit, sondern das ist auch eine Sache von den Hinterzimmern, weil man dort eben offener, ohne sich gegenseitig zu verletzen, kann auch heikle Punkte ansprechen. Das passiert nicht da. Und wenn Diplomatie darauf angewiesen wäre, dass man einmal an so einen Besuch geht von so einem Spiel gemeinsam, dann muss ich sagen, dann wären wir aber schlecht bestellt mit unseren diplomatischen Verbindungen.
Aber darum hat Diplomatie ja versagt in dem Fall. Und ich sage nicht, dass man es anspricht am EM-Final oder das Problem gelöst wird. Aber man kann eine Basis schaffen, dass man sich kennt. Und das finde ich immer noch das Beste am Sport, dass eben über die Landesgrenzen aus, über die Generationen aus, der Sport so einen positiven Einfluss hat.
Am Telefon begrüße ich jetzt Hans Reinhardt aus Appenzell. Guten Abend, Herr Reinhardt.
Reinhardt, eben Rinnen.
Ja, wir sind ganz Ohr. Was wollt ihr uns erzählen?
Ja, ich würde sagen, die Erfahrung, die zeigt ja ganz klar, dass der Balthasar Glättli völlig recht hat. Wenn jetzt hier der Jürg Stahl oder auch der Ueli Maurer geht, dann triumphiert hier der Minister geht. Die können. Das einzig Richtige ist eben nichts zu gehen, nicht? Das ist das einzig Richtige, nicht?
Schon, sagen, das einzige Richtige ist, dass man nicht so, geht.
Dass man das boykottiert. Und jetzt kann man die Hebelwirkung vom Sport genau ausnutzen. Die EU-Regierungsmitglieder haben ja beschlossen, nichts zu gehen. Und jetzt kann sich die Schweiz so genau anschliessen.
Gut, ich danke euch sehr für den Beitrag. Also die einzige Lösung ist, nicht zu gehen, sagt der Herr Reinhardt aus dem Appenzell. Die hören das Doppelpunkt Forum auf DRS1. In der Runde sitzen der Peter Engel, Sporthistoriker, der Jürg Stahl, Nationalrat von SVP und sein Nationalratskollege von den Grünen, der Balthasar Glättli. Herr Glättli würde nicht gehen in die Ukraine, der Herr Stahl würde gehen. Wenn wir jetzt so zurückschauen, was Boykott, Drohungen gebracht haben in der Vergangenheit, das Hergehen, Heranschauen, darüber reden, im Zusammenhang mit dem Menschenrecht. Gibt es da gute Beispiele, Herr Engel, wo man gesagt hat, da hat es etwas gebracht?
Es gibt einen Haufen Beispiele. Der Boykott ist eigentlich vom Namen her Ende vom 19. Jahrhundert entstanden. Bei der britischen Besetzung von Irland hat es Lord Cunningham Boykott gegeben. Und von dort her wird der Begriff abgeleitet. Und dort ist es ein wirtschaftlicher Widerstand gewesen, gegen einen Missstand, der erhoben worden ist. Wenn man dann in den Sport hineingeht, dann ist der Boykott eigentlich bereits zu Beginn von den Olympischen Spielen zum Tragen gekommen. Dort sind es aber kleinere Streitigkeiten gewesen. Der erste wesentliche Boykott oder die erste wesentliche Boykottdrohung, denn das habe ich eigentlich vorher noch sagen. Im Prinzip ist die Drohung vom Boykott ja eigentlich das, was sehr viel bewirkt. Ist 1936 das Spiel, das Sommerspiel von Berlin zum Tragen gekommen, wo die USA androht hatte, das Nazi-Regime zu boykottieren, weil die Judenpolitik und die Rassenpolitik vom Hitler eine Teilnahme nicht hat sollen zulassen. Die USA ist dann aber trotzdem angefahren und hat an diesem Spiel teilgenommen. Und paradoxerweise war der Star des Spiels ein Schwarzer, nämlich der Jesse Owens, der 100-Meter-Olympiasieger. Und das Hitler-Regime hat dann so da, wie wenn sie die Menschenrechte eigentlich würden achten, aber im Prinzip hat Europa zumindest gewusst, was im Hintergrund abläuft, weil es schon seit 1933 Konzentrationslager gegeben hat in Deutschland. Und dann gibt es vielleicht eine zweite wichtige Phase, das war der Kalte Krieg nach dem Zweiten Weltkrieg, wo sich die Welt in einen kommunistischen Teil und in einen kapitalistischen Teil gespalten hat. Der kommunistische Teil unter der Führung von der Sowjetunion und der kommunistische unter der Führung von den USA. Und da war auch die Schweiz zum ersten Mal dann betroffen, 1956, wo die Spiele in Melbourne boykottiert worden sind, von Seiten der Schweiz, und zwar wegen der Niederschlagung vom Ungarnaufstand 1956. Oder lustiger oder interessanterweise, lustig ist es nicht gewesen, aber interessant ist es gewesen, haben auch andere Staaten 1956 aber aus einem anderen Grund boykottiert, nämlich wegen Israel, das sind vor allem die arabischen Staaten gewesen, haben wegen Israel boykottiert. Also man sieht, dass die verschiedenen Perspektiven eigentlich entscheidend sind, warum man boykottiert. Und eine neue Wendung haben die Boykott erreicht in den 70er Jahren, wo 1976 in Montreal in den Sommerspielen die schwarzafrikanischen Staaten boykottiert haben. Das war sehr schade gewesen, weil die damaligen schwarzafrikanischen Läufer auch wie heute die besten Mittel- und Langstreckenläufer gewesen sind. Und die haben boykottiert, weil ein neuseeländisches Rugby-Team, notabene ist Rugby keine olympische Sportart bis heute, wegen ein Turnier, das mit der südafrikanischen Mannschaft ausgetragen worden ist, die Spiele boykottiert haben. So haben 22 afrikanische, schwarzafrikanische Staaten in Montreal nicht teilgenommen. Und
was
Forderung,
da
und das ist noch interessant.
Ja, sagen das noch, und nachher muss ich das wegen der Menschenrecht fragen.
Forderung war, dass man Südafrika aus allen Sportverbänden ausschliessen und dieser Forderung ist aber dann nachgekommen. Und die haben also etwas erreicht mit ihrem Boykott, was man in anderen Fällen aber nicht unbedingt immer behaupten kann.
Also man kann etwas bewirken, sagt ihr. Was sagt ihr, Herr Stahl?
Ja, ich glaube, die Forderung als solches, die kann durchaus etwas bewirken. Da hat es wirklich genügend Beispiele. Ich denke aber, einer der bekanntesten Boykotte war 1980 und 1984. Zuerst in Moskau, wo die Amerikaner nicht gekommen sind, und nachher in 1984 in Los Angeles, wo der ganze Ostblock nicht präsent war. Und dort muss ich sagen, wenn man dann nicht geht, dann tut man Tausende von Athleten tut man ihren Traum wegnehmen. Und man tut das politisch ausschlachten. Und die Sportlerinnen und Sportler, die jahrelang auf diesen Traum hingeschafft haben, die leiden nachher unter so etwas. Und das haben sie nicht verdient. Darum halte ich nichts vom Durchsetzen von einem Boykott. Darum halte ich mehr von dem, dass man darüber reden muss. Und der Sport, der kann diese Brücken eben bauen. 9 Jahre nach Moskau, nach der Olympiade 1980, ist der Staat kollabiert. Und da hat die Öffnung durch die Olympischen Spiele hat etwas Wesentliches dazu beigetragen. Weil man hat darüber geredet.
Das ist eure Einschätzung. Der Roland Imhof hat uns geschrieben auf drs1.ch, wo die Hörerinnen und Hörer diskutieren, ganz einfach, Menschenrechte sind nicht verhandelbar, weder in der Politik noch im Sport. Was heisst, man kann das nicht voneinander trennen. Jetzt muss ich schnell einen Blick machen zum Moderator Stefan Koller mit Sport.
Nicht ganz Sport, sondern eine kurze Verkehrseinschaltung. Verkehrsinfo DRS von 20.29 Uhr. Stau in der Region Basel auf der A3 Richtung Frankreich zwischen dem St. Johann-Tunnel und Basel Euro Airport. Die Ausfahrt Euro Airport ist durch sich stauende Lastwagen blockiert. Wegen eines Feiertags in Frankreich wird am Grenzübergang Basel-Saint-Louis heute der Schwerverkehr nicht abgefertigt. Aus demselben Grund staut sich der Schwerverkehr auch auf der A2 Richtung Deutschland zwischen der Verzweigung Gellert und dem Grenzübergang Basel, weil der Warteraum am Grenzübergang Weil ist belegt. Es wird empfohlen, via Rheinfelden auszuweichen. Und jetzt wieder zurück in die Sendung.
Wir sind im Doppelpunkt Forum. Wir reden darüber, über die Boykottdrohungen. Wir haben das Boykottkeule genannt, das dort über den Fußball-EM in Polen und eben vor allem in der Ukraine droht. Wir haben jetzt vorhin gerade darüber geredet, es hat ja schon vorher Boykottdrohungen gegeben, über die Effektivität. Hat das irgendeine Auswirkung gehabt? Ich habe vor der Sendung mit dem DRS-Korrespondent Urs Morf in China geredet und habe ihn gefragt, was eigentlich war, als die Scheinwerfer nach den Olympischen Spielen wieder ausgegangen sind, wo der ganze Medientross wieder abzockelt ist, weil das ist ja immer ein Punkt in der Diskussion. Man geht her, man schaut her, man berichtet. Aber was ist denn, wenn der Medientross wieder weg ist?
Bezeichnenderweise sind da in Peking, wo auf die Olympischen Spiele her sind, die Pressegesetze, also die Gesetze für uns ausländische Journalisten, sehr stark gelockert worden. Man hat Bewilligungen bekommen, überall und wenn immer man will, mit Leuten Interviews zu machen, solange die einverstanden sind. Und die sind natürlich jetzt in den letzten zwei Jahren extrem wieder eingeschränkt worden, de facto. Auf dem Papier sind sie immer noch gültig, in der Praxis nützt einem das nichts, wenn man da auf der Strasse von einem Uniformierten angehalten wird und der findet, man darf jetzt das Mikrofon nicht mehr aufmachen, dann ist einfach Schluss.
Also in dem Moment, wo die Olympischen Spiele waren, hat man zwar mit den Leuten reden. Also das wäre so etwas Positives, wo man sagt, also das hat etwas gebracht. In dem Moment hat man mit Leuten und vielleicht auch mit kritischen Leuten reden.
Auch das ist zu relativieren. Also mein Vorgänger, der Peter Achten, hat vier Tage vor den Olympischen Spielen in der Nähe vom Westbahnhof da in Peking mit Wanderarbeitern wollen reden. Und da sind so Sicherheitsbeamte dahergekommen und haben den Chip aus seinem Aufnahmegerät rausgenommen und gesagt, nicht, das gehe ich nicht.
Ich muss mich einfach besinnen, vor Peking hat man im Schweizer Fernsehen Haufen Beiträge gesehen über China, die ihm auch noch ein anderes Bild gegeben haben. Also eine kritischere Berichterstattung über Umweltverschmutzung zum Beispiel, aber auch über die Lebenssituationen von ärmeren chinesischen Familien. Also nur geschwiegen hat man ja nicht.
Das ist schon so. Also die Sache, das muss ich zugeben, also das hat sich dort sehr erleichtert vorübergehend. Man hat dort wirklich sehr viel einfacher können. Das ist dort vorübergehend, mindestens in den grossen Städten, sehr viel einfacher gewesen. Aber eben vorübergehend, wenn man heute eine Drehbewilligung will, als Fernsehen oder eine Aufnahmebewilligung als Radio, dann ist es wirklich immer ein Krieg, ein Formularkrieg. Man muss Dutzende von Anträgen stellen und Bitte-Bitte machen. Und manchmal geht es und manchmal geht es nicht.
Würdet ihr denn sagen, die kurzzeitige Öffnung hat nichts gebracht?
Also ich finde, langfristig hat sie nichts gebracht. Was insgesamt ist, China ist in einem Öffnungsprozess. Also es ist insgesamt natürlich ganz ein anderes Lebensgefühl. Es ist auch trotz allem ein ganz anderer Umgang mit den ausländischen Medien. Er ist eindeutig offener geworden als, sagen wir, noch vor 10 oder 15 Jahren. Also China ist in einem Öffnungsprozess begriffen und ich bin zuversichtlich, dass das auch so weitergeht. Aber es hat dort einfach vorübergehend so eine kleine Lücke gegeben und die ist dann ziemlich schnell wieder zugemacht worden und ich gehe davon aus, dass sich das jetzt auch wieder lockern wird mit der Zeit.
Es ist immer wieder Diskussion, wieso vergibt man überhaupt Spiel? Also jetzt wie eine EM, wie eine WM oder die Olympischen Spiele in Staaten, wo eine schwierige Menschenrechtssituation ist, dann bei der Vergabe an Peking. Wie war das eigentlich denn gewesen?
Also im ersten Durchgang hat es China ja nicht geschafft. Sie hätte, glaube ich, schon die Olympischen Spiele 2000 wollen. Zum Beispiel hat man dort vor dem Entscheid auf die 2000er Olympischen Spiele her, hat man prominente Dissidenten freigelassen, oder, um die Stimmung im Ausland zu beeinflussen. Und wo das dann abgelehnt worden ist, wo die Chinesen die Olympischen Spiele 2000 nicht bekommen haben, haben sie schwuppsdiwupps die beiden wieder eingepackt und dann erst sehr viel später ins amerikanische Exil ausreisen lassen. Und das ist der Entscheid damals, dass Peking es nicht bekommen hat. Das ist ganz, ganz schlecht angekommen. Das hat wirklich nationalistische Gemüte aufgewühlt. Weil man hat sich einfach beleidigt gefühlt und es ist vielleicht wirklich falsch gewesen. Es ist dann umgekehrt, also ich muss schon sagen, also sehr viele Chinesen haben wirklich ein Hochgefühl gehabt, wo sie dann die Olympischen Spiele zugesprochen bekommen haben. Man hat sich bestätigt gefühlt, dass eben China heute wieder jemand ist und das ist auch unbestreitbar. Es ist ein sehr grosses Land mit einer extrem langen Geschichte und sehr hohen Kultur. Und von dort her ist es sicher nicht falsch, dass China die Olympischen Spiele zugesprochen bekommen hat. wenn man das bei anderen autoritären Regimen macht. Ich glaube, also man kann nicht unbedingt mit dem Menschenrechtsargument kommen. Also ich glaube nicht, dass Olympische Spiele die Menschenrechtslage grundsätzlich verbessern in so einem Land.
Soweit die Einschätzung von Urs Morf, unserem DRS-Korrespondent in China. Ihr habt beide gerade aufgejuckt, Jürg Stahl und Balthasar Glättli. Herr Glättli, warum?
Ja, ich habe darum aufgejuckt, weil ich fand, das ist doch jetzt ein gutes Beispiel, eben, dass quasi der Sport dann für eine gewisse Zeit, so wie die Politik in den Hintergrund drängt, de facto aber eigentlich genau das Gegenteil stattfindet, nämlich eine Legitimation von einem Unrechtsregime, ob jetzt das in China ist oder ob das jetzt eben in der Ukraine ist. Und da dann davon zu reden, der Traum zu haben, quasi, ja, man kann die Politik einfach mal auf die Seite schieben und dann ist alles gut. Wir sind alle Freunde, und zwar im Wettkampf, aber im freundschaftlichen Wettkampf. Das ist, glaube ich, ein Traum, den ich verstehen kann. Aber wo einfach, muss ich sagen, ich glaube, die Welt ist nicht gut genug für das. Und ich finde es toll, wenn es dazu führt, dass wirklich berichtet wird. Und ich glaube, das ist jetzt auch die Verantwortung der Medienschaffenden da, dass man jetzt nicht nur über die Julia Timoschenko redet, sondern quasi über all die unten an dem Eisberg, weil sie ist auch keine Heilige. Das ist keine Begründung, warum man sie foltert. Aber es geht darum, dass Menschenrechte für alle gelten müssen, nicht nur für die, die mal Möglichkeit haben, als Berühmte in Medien zu kommen.
Für euch ist es ein gutes Beispiel, was der Urs Morf berichtet hat von Peking. Wenn die Scheinwerfer aus sind, hat das an den Menschenrechten eigentlich nichts geändert. Jürg Stahl?
Also ich finde es immer ein bisschen gefährlich, wenn man so im auf dem Stuhl sitzt in der Schweiz und von Unrechtsregime reden und man eigentlich sich anmassen tut, die anderen zu beurteilen. Ich will nur zwei Sachen sagen. Das erste ist, ich finde es noch mutig von Ihrem Korrespondent, dass er sagt, langfristig bringt das nichts. Weil das ist noch nicht mal 4 Jahre seither. Und das ist für mich nicht ein langfristiger Prozess. Ich selber war in Peking und die Olympischen Spiele, die bestehen nicht nur aus Journalismus, sondern die bestehen aus internationalen Begegnungen. Da kommt die junge Generation Sportler, da kommen die Funktionäre, da kommen die Trainer, da kommen die Ärzte. Und die wären nie auf China gegangen, wenn ich auch nicht. Und da hat es Zehntausende von Volunteers, Ehrenamtliche, die helfen, die glücklich sind. Es wird behauptet, sie hätten glücklich sein müssen, aber sie wollten der Welt zeigen, dass sie gut sind. Und diesen Schritt zu machen, wenn man ihn nicht gemacht hat, mit einem Boykott oder die Spiele nicht auf China zu vergeben, dann hätte man gar nichts gehabt. Also ich finde das eher positiv, dass, auch wenn es noch vorübergehend war, aber es hat aus meiner Sicht eine Nachhaltigkeit.
Also ihr sagt das, was ihr anfangs von der Sendung gesagt habt, es gibt Verbindungen. Es ist auch das Informelle, wo man zusammen Kontakt hat und später auch noch Kontakt hat. Tut ihr mit chinesischen Sportlerinnen und Sportlern mailen, zum Beispiel, Herr Stahl?
Ich kann leider nicht Chinesisch, aber ich weiss einfach von unseren Athletinnen und Athleten, dass die über die Landesgrenzen aus, auch mit anderen Athleten halt Kontakt haben. Ich habe nach wie vor Kontakt mit Schweizern, die denen arbeiten. Und ich habe die auch denen getroffen. Und das habe ich ein unheimlich gute Atmosphäre gefunden. Und die hat man nicht, wenn man nicht die Spiele dort gibt.
Also die Völkerverständigung, das sprechen die eigentlich an.
Aber es ist nicht alles gut. Also ich will nicht jetzt den Eindruck hinterlassen, dass alles gut ist. Es ist, bei der Vergabe ist nicht immer alles gut und auch bei den Spielen nicht. Also ich will da nicht nur einen Hochglanzprospekt verteidigen, aber ich will die positiven Punkte vom Sport herausheben.
Dann muss ich das schnell an Balthasar Glättli fragen. Glaubt ihr das nicht, das Völkerverbindende, dass die einzelnen Kontakte, die vielleicht über so ein olympisches Spiel oder WM oder EM bleiben, dass das etwas so quasi für die Völkerverständigung beitragen kann?
Also, Sie haben vielleicht gemerkt vorher, dass ich relativ vorsichtig formuliert habe und gesagt habe, man muss unterscheiden zwischen den Zuschauern, zwischen den Politikern und zwischen den Sportlern. Und bei den Sportlern kann ich mir das durchaus vorstellen, dass das, wenn man wirklich Möglichkeit hat, das ist natürlich eine Voraussetzung, sich kennenzulernen, nicht nur irgendwie beim Einmarsch, bei der Eröffnung, so all hintereinander, wo man ja nicht kann miteinander reden kann, sondern wenn man real die Möglichkeit hat, miteinander zu reden, denke ich, ist das etwas, wo wirklich dann in dem Sinn nachhaltig, wie es der Jürg Stahl richtig sagt, wo man vielleicht nicht in 4 Jahren etwas sieht, aber wo man wie Kontakt kann knüpfen. Aber was ich nicht glaube, ist, dass es irgendeine Form von in dem Sinn nachhaltigen Beeinflussung gibt, dass wenn man jetzt ein Unrechtsregime würdigt, indem man als Politiker von einem Land, wo die Menschenrechte ein bisschen mehr achten tut, dort hingeht und dem quasi noch die Absolution erteilt.
Peter Engel als Sporthistoriker.
Der Boykott an sich ist ja immer Mittel zum Zweck, oder? Ich habe vorher von dem Boykott von den afrikanischen Staaten erzählt. Das war ein Menschenrechtsboykott gewesen. Und damals ist die Kommerzialisierung des Spiels, das hat erst in den 80er Jahren angefangen, noch nicht so ausgeprägt gewesen wie heute. Heute ist der Sport eigentlich so weit ein Wirtschaftsvehikel geworden, dass man eben zurückschreckt davor, die Menschenrechte die Frage auszubreiten, zumal es ja, wie ich vorher auch schon gesagt habe, immer eine Frage von der Perspektiven ist. Also legt man die Perspektive vom Osten an, von China, oder legt man die Perspektive von uns an, im Westen? Wir, die Verfechter der Menschenrechte sind. Wenn Sie zum Beispiel die politischen Boykotte anschauen, 1980, wie es der Herr Stahl erwähnt hat, und 1984, dort war ganz klar, dass nicht die Frage war, für einen kapitalistischen Staat, der auf die USA ausgerichtet war, 1980 teilzunehmen. Erstaunlich war, dass die Schweiz das diskutiert hat. Das war erstaunlich als neutraler Staat. Und ebenso war 1984 auch nicht erstaunlich, dass alle Ostblockstaaten mit Ausnahme von Rumänien ebenfalls boykottiert haben. Die neuesten Forschungsergebnisse zeigen aber auch, dass 1984 noch einen anderen Hintergrund hatte, nämlich, dass die kommunistischen Regime eine grosse Angst hatten, dass ihre Sportler im Westen bleiben, also abspringen. Und das wäre natürlich ein Gesichtsverlust par excellence gewesen. Das sind die politischen Boykotte gewesen. Und die sind nicht zu vergleichen mit den aktuellen Boykottdrohungen, die im Hintergrund immer die Wirtschaftskühle haben. Und China ist ein Paradebeispiel. Ich meine, wenn sie für die Fernsehrechte allein 1,2 Milliarden US-Dollar zahlen, um die Spiele überhaupt zu übertragen.
Sagen die Zahl Welt. Noch einmal, dass man die so richtig auf sich wirken
lässt. 1200 Millionen US-Dollar, 1,2 Milliarden US-Dollar, die haben die Rechte gekostet und die teilt sich vor allem eine amerikanische Sendegruppe NBC auf, wo sie 1988 die Spiele überträgt und die verkauft sie nachher an andere Sender, unter anderem auch an die EBU, wo die SRG ja auch dabei ist. Oder das heisst jetzt, glaube ich, nicht mehr SRG. Gut, und das heisst also, dass China, der China-Boykott, ein Wirtschaftsboykott ist und nichts anderes. Und was ist jetzt wichtiger? Sind die wirtschaftlichen Beziehungen wichtiger als die Menschenrechte einzufordern? Ich lasse die Frage stehen.
Also, ich tue Ihnen nicht widersprechen, Herr Engel. Aber ich glaube, wenn man von Spielen redet, Olympische Spiele, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, dann ist es auch legitim, dass man den Sport im Vordergrund stellt. Und da muss ich Ihnen einfach sagen, und ich gehe davon aus, als Sporthistoriker wissen Sie das, da hat es Millionen von jungen Leuten, die dem Ziel hinfiebern, die sich vorbereitet. Und dann nehmen sie mit diesen Boykott, die wir jetzt diskutiert haben, dann nehmen sie eigentlich die einmalige, zweimalige Chance, an Olympischen Spielen teilzunehmen. Und so können wir eben den Sport verpolitisieren. Aber ich bin immer noch der Meinung, die Olympische Bewegung, die ist für die Jugend, die ist für die Generation und die ist für die Sportlerinnen und Sportler, die sehr viel dafür machen, dass sie das Ziel erreichen können. Und sind die wenigsten, die gehen können. Aber die Idole, die hat man und an denen sollten wir auch arbeiten.
Ihr hört das Doppelpunkt Forum auf der RS1. Es diskutieren der Jürg Stahl, Nationalrat von SVP, der Balthasar Glättli, Nationalrat von den Grünen und der Peter Engel, Sporthistoriker. Und ihr könnt mit uns mitdiskutieren auf drs1.ch. Dort haben wir ein Forum eröffnet, wo es um die Frage geht, sollen sich Politiker in Sport einmischen. Es haben verschiedene Hörerinnen und Hörer schon darauf geschrieben. Geht es nachlesen. Interessante Meinungen. Schreibt eure Meinung her. Oder ihr könnt anrufen auf 0848 440 222. 0848 440 222. Sollen sich Politikerinnen und Politiker in Sport einmischen? Wir gehen zurück zur Diskussion. Peter Engel.
Das, was der Herr Stahl vorher gesagt hat, ist schon korrekt. Als Sportler würde ich gleich denken. Aber weil der Sport ja ein Vehikel ist von der Politik und auch von der Wirtschaft, ist eben die Perspektive wiederum eine andere. Das heisst, die Sportler, die dort hingehen, die würden alles dafür geben, dass sie das machen können. Und das unterstütze ich auch. Ich bin selber auch Sportler. Aber das grosse Ganze ist entscheidend. Und das grosse Ganze heisst auch, dass auch die Sportlerinnen und Sportler Verantwortung übernehmen. Für sich und ihre Meinung auch kundtun. Und das wird meiner Meinung nach heutzutage noch ein bisschen zu wenig in den Vordergrund gestellt. Es ist ja interessant, dass die Deutschen, vor allem der Deutsche Fußballbund, jetzt seine Spieler empfiehlt, dass sie sich kritisch äussern, wie wenn die nicht genug alt wären und nicht genug gescheit wären, um sich kritisch äussern.
Da habe ich gar nichts dagegen.
Gut, wir haben, ihr habt es gesagt, Peter Engel als Sporthistoriker, 1980, 1984 jeweils der politische Boykott, aber auch spielerische Boykotte von den Olympischen Spielen in Moskau dabei sein. Der Sepp Zellweger, Kunstturner, ihn begrüße ich jetzt am Telefon. Guten Abend, Herr Zellweger.
Guten Abend miteinander.
Herr Zellweger, ihr habt uns zugelassen. Ihr habt gehört, kann ich mir an, die Diskussion vorher, was heisst, dass ich junge Sportlerinnen und Sportler, die sich darauf freuen, auf die Spiele. Denn in Moskau, bei den Olympischen Spielen, hat es geheissen, die einzelnen Verbände können entscheiden, ob sie ihre Sportler schicken oder nicht. Kunstturner haben dann entschieden, wir schicken unsere Sportler nicht, die Reiter übrigens auch nicht. Was ist euch denn durch den Kopf gegangen?
Ja, das war natürlich eine schwierige Zeit gewesen, oder? Wie jeder Sportler bereitet er sich natürlich schlussendlich auf olympische Spiele vor, wenn er in der absoluten Weltspitze mitmachen will. Ich hatte das Glück gehabt, dass ich weitere 4 Jahre an der Spitze dabei bleiben konnte, bin dann im 1984 und 1988 entschädigt worden. Aber ich hatte natürlich viele Kollegen gehabt, die in einem kritischen Alter schon gewesen sind, dann im Boykottjahr 1980, eben dann, nachdem es der Schweizerische Turnverband oder damals, wie das geheissen hat, der Eidgenössische Turnverband eben entschieden hat, dass man nicht geht an die Olympischen Spiele auf Moskau. Für die ist natürlich dann Ende Feuer gewesen, die konnten nie können zum Teil an Olympischen Spielen teilnehmen.
Herr Zellweger, erzählt uns doch, dann habt ihr als 17-Jährige, seid ihr am Fernsehen gesessen und habt die Übertragungen geschaut, oder eigentlich hättet ihr mitturnen
sollen? Das ist richtig. Also, ich habe natürlich jede Übertragung von Turnwettkämpfen geschaut, bevor ich dann an der Spitze war. Und insbesondere natürlich die Olympischen Spiele 1980 in Moskau. Und da können Sie sich sicher gut vorstellen, dass man da natürlich gelitten hat und auch eine Wut empfunden hat, weil man hat ja keinen Einfluss mehr nehmen. Es ist einfach entschieden worden und hat keine andere Möglichkeit gehabt, als das eben über die Distanz am Fernsehen mitzuverfolgen.
Herr Zellweger, hättet ihr das Gefühl, Sportlerinnen und Sportler sollten sich politisch äussern können? So wie das jetzt gefordert wird, wo man die Sportler ermuntert, sagt eure Meinung deutlich dazu äussern.
Gut, das ist natürlich immer abhängig auch vom Intellekt von einem Sportler. Also die einen kümmern sich vielleicht mehr um politische Anliegen, andere weniger. Ich meinte einfach, wenn nur Nicht-Sportler oder nicht aktive Sportler darüber entscheiden, ob man jetzt der Turnmannschaft gehen oder nicht, dann finde ich das schlecht. Dann finde ich das nicht gut. Ich habe es auch nicht gut gefunden, weil der Schweizerische Olympische Verband jetzt eigentlich auf die einzelnen Sportdisziplinen abdelegiert. Sie haben erwähnt, eben, dass neben dem Turnen auch andere Sportverbände entschieden haben, zum nicht zu gehen an die Olympischen Spiele. Ich hätte es besser gefunden, wenn ein übergeordnetes Organ, in dem speziellen Fall eben der Schweizerische Olympische Verband, entschieden hat, Die Schweiz schickt für alle Sportarten Sportler oder für keine.
Besten Dank, Sepp Zellweger, für die Einschätzungen. Merci vielmals und noch einen schönen Abend. Ihr habt es vorhin gehört. Der Sepp Zellweger hat gesagt, es war dann blöd gewesen, einfach die einzelnen Verbände können sagen, ja, wir schicken unsere Sportler oder nicht. Und das Zweite, was mich interessant hat, dünkt auch, als er gesagt hat, auf eine Art sollten sich ja die Sportler auch äussern können. Es müssen nicht einfach nur die ganz weit oben sein, die entscheiden, sondern sie haben auch eine Stimme.
Ja, das haben die Sportler ja auch schon wahrgenommen. Ich mag mich erinnern, wie die Schweizer Fußballmannschaft an dieser berühmten Göteborg-Quali das Leintuch gemacht haben, wo Stop in Chirac, glaube ich, drauf gestanden. Das war etwas, wo, also ich sage jetzt, das hat's nie, also vorher hat man sich das nicht vorstellen können, oder ich habe mir das jedenfalls nicht vorstellen. Ich habe das aber mutig und richtig und gut gefunden, auch wenn das jetzt die Atomtest, wo es hier drum gegangen ist, nicht hat können verhindern. Aber es ist in dem Sinne auch in einer schweizerischen Tradition gewesen, dass man sagt, ich bin auch Bürger, auch wenn ich Fußballer bin ich auch Bürger und kann als Bürger auch eine Meinung haben, sogar zu etwas in einem anderen Land. Das andere habe ich noch spannend gefunden vom Herrn Zellweger, dass er einerseits gefordert hat, die Sportler selber sollten mehr mitreden, direkt, kann ich verstehen. Es geht ja auch um etwas, was sie betrifft. Und auf der anderen Seite aber gesagt, nicht einmal die einzelnen Teilverbände, sondern dann eben nur das Olympische Komitee sollte entscheiden, wo ich denke, wo vermutlich noch viel mehr entfernt ist eigentlich von den Sportlern an der Basis, wo während Jahren auf das hin trainiert haben. Also von dem her, ich verstehe beide Überlegungen, die er macht, aber sie sind in einem gewissen Sinn auch ein Widerspruch.
Widersprüchlich waren ja die Meinungen in den letzten Jahren, wenn man gesehen hat, wenn Verbandspräsidenten Empfehlungen herausgegeben oder auch Verbote ausgesprochen haben. Also bei Peking, wo man gesagt hat, Sportler, bitte äußert euch nicht politisch äußern. Jetzt sind gerade die deutschen Fußballer aufgefordert worden, deutlich auf jeden Fall politisch äußern. Die sind dort. Was sagen die Jürgsten?
Also es hat in der Vergangenheit schon immer Exponenten gegeben, Sportlerinnen und Sportler, die sich geäußert haben, die sich da auch nicht in einem Maulkorb, was übrigens auch eher ein Märchen ist, dass man da Maulkörper verteilt hat, wo sie sich geäussert haben.
Wieso sagen Sie, es ist ein Märchen?
Weil mir ist nicht bekannt, dass man irgendwo gesagt hat, ihr dürft nichts sagen. Das sind erwachsene Menschen. Und wenn sie halt mal etwas gesagt haben und das der Oberen nicht gepasst hat, dann hat es vielleicht mal einen Rüffel gegeben. Aber am Schluss wird man mit der besten Mannschaft dort hingehen. Und ich glaube, ich habe gar nichts dagegen, wenn sich die Sportler äußern. Ich sehe einfach, in der Realität ist es so, dass sich die lieber auf ihren Sport und auf ihr Training und auf ihre Leistung konzentrieren und nicht unbedingt noch irgendwelche Fragen beantworten, wo sie vielleicht auch nicht ganz so sattelfest sind. Und ich glaube, das müssen wir relativ pragmatisch müssen wir das angehen. Ich habe es jetzt gut gefunden vom Trainer der Deutschen, vom Jogi Löw, dass er das angesprochen hat. Dann ist nachher der Captain von der deutschen Mannschaft, der hat gesagt, er will sich da nicht äußern, er will einfach gut spielen und er will Europameister werden. Also das ist die Realität.
Peter Engel.
Du musst natürlich unterscheiden. Also vielleicht ist in der Schweiz ist einem das Maul nicht verboten worden, aber im Kalten Krieg ist den Leuten das Maul schon verboten worden. Also ich denke da an viele DDR-Sportlerinnen und Sportler, die freie Meinung nicht können äußern. Oder? In der Schweiz ist es sehr selten vorgekommen, der erwähnte Stop in Chirac Zwischenfall, der von Alain Sutter damals angezettelt worden ist eigentlich ein Unikat. Also ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass den Sportlerinnen oder Sportler sich entsprechend geäussert hätten. Ich kann aber sagen, ich meine, es hat vor zwei Wochen, glaube ich, den Grand Prix Formel 1 in Bahrain gegeben. Und da hat es Sebastian Vettel gegeben, der auch darauf angesprochen worden ist, was er vom arabischen Frühling haltet. Und für ihn ist dort der Reifendruck wichtiger gewesen. Damit hat er vielleicht zeigen, dass er Sportler ist, aber als mündiger Bürger hat er sich nicht gerade geoutet, oder? Da würde ich vielleicht noch ein anderes Beispiel sagen. Es hat auch einen Cassius Clay gegeben. Der hat nachher Muhammad Ali geheissen. Er lebt heute noch, ist allerdings schwer Parkinson krank. Und das war ein sehr politischer Sportler gewesen.
als Sportler, obwohl er noch lebt. Er war ein Vietnam-Verweigerer und hat nachher, nach seiner Rückkehr in den Ring eigentlich ein Geschäft ausgemacht, dass er die Sache der Schwarzen vermarktet hat, à l'Américaine notabene.
Also man kann sich äussern. Stefan Koller, wir haben das Wunder, was ist im drs1.ch so gelaufen im Chat? Vielleicht zwei, drei Sachen, die ihr uns könntet rauspicken.
Ich muss kurz schnell nachschauen. Es ist ein interessanter Einschub von Urs Kneubühl von Frau Brunner. Da möchte ich schnell einen kurzen Ausschnitt daraus zitieren. Er schreibt, die Frage muss anders gestellt werden, wenn mit sehr viel öffentlichem Geld so grosse Publizitätsplattformen wie eine EM geschaffen werden, die zur politischen Profilierung der Standortländer dienen. Weshalb soll es dann nicht erlaubt sein, die Plattform auch zu benutzen, um Missstände zu bekämpfen? Das ist eine Meinung, die ist genannt wurde. Und daneben hat ihr die eine schon zitiert, aber wer Unrecht duldet, setzt sich selbst ins Unrecht. Und nachher ist noch ein Keller Yvonne, der geschrieben hat, sie sagt im Prinzip, es werde die ganze Zeit auf der Welt gefoltert und misshandelt, aufs Grausamste, jede Sekunde. Und jetzt plötzlich bei Frau Timoschenko gibt es einen Aufschrei, das finde ich ein bisschen komisch. Was ist denn mit allen anderen Menschen, die eben täglich solche Sachen müssen erdulden müssen?
Merci vielmals, das ein kurzer Blick in den Chat. drs1.ch wird weiter diskutiert. Ihr habt alle gerade aufgejuckt auf das.
Ja, das ist das Problem natürlich, wenn wir für Menschenrechte kämpfen, also jetzt eben auch unsere parlamentarische Gruppe Menschenrechte, dass man immer so Einzelfälle hat. Frau Timoschenko, habe ich vorher gesagt, ist sicher nicht eine Musterpolitikerin gewesen, selber in der Verteidigung der Menschenrechte. Aber das Besondere wäre ja eben, dass Menschenrechte wirklich für alle gelten und unbedingungslos. Und ich denke, es wichtig ist, dass wir jetzt in dieser ganzen Debatte, wo man viel über Sport und Boykott und so geredet hat, nicht ganz vergessen, was eigentlich in der Ukraine abgeht. Für alle normalen Leute, die dort leben, dass es halt Alltag ist, dass man misshandelt wird, wenn man in die Polizeihaft genommen wird, dass es immer wieder Fälle auch von Folter gibt in Polizeihaft, die dokumentiert sind. Vor zwei Jahren, vor einem Jahr sogar jemand gestorben in Polizeihaft. Dass es dort, wenn man sich für Menschenrechte engagiert, dass man verfolgt wird. Und dass beispielsweise Asylsuchende und Migranten extrem schlecht behandelt werden, rassistisch behandelt werden, auch von den offiziellen Organen vom Staat. Und es ist mir schon das Anliegen, dass jetzt ganz am Schluss von dieser Debatte das einfach noch gesagt ist, es geht nicht nur um eine Person Menschenrechte, das geht alle an.
Aber, ganz kurz,
also eben, Herr Glättli, umso mehr ist es gut, wenn wir hinschauen. Und umso mehr ist es gut, dass wir mit dieser Vergabe von der Europameisterschaft eben das haben können machen. Und Herr Engel, ich muss Ihnen sagen, das hat... Fußballer tun sich auch vielfach äußern. Die kämpfen gegen Gewalt in den Stadien, die kämpfen gegen Rassismus, die Eishockeyaner auch. Also das ist nicht etwas Fremdes. Und übrigens haben wir im Exekutivrat von Swiss Olympic haben wir zwei Athleten vertreten, neu mit Stimmberechtigung. Und von dem her haben wir sicher dem auch ein bisschen Rechnung tragen.
Peter Engel.
Es gibt verschiedene Formen, wie solche Drohungen zum Ausdruck gebracht werden können. Und das, was wir hier erleben, ist schon eine sehr spezielle Form. Das hat eher eben etwas mit wirtschaftlicher Drohung zu tun. Und ich glaube, dass die innerukrainische Komponente eben vernachlässigt wird gegen aussen. Also wir den einseitig auf die Menschenrechte fokussieren und sollten uns vielleicht mehr damit beschäftigen, was in der Ukraine Politik für eine Bedeutung hat und auch für eine Geschichte hat. Das ist das eine. Und ich möchte vielleicht zum Schluss noch eine kurze Frage stellen. Der saudi-arabischen Frauen ist es zum Beispiel verboten, an den Olympischen Spielen in London teilzunehmen. Ist das jetzt auch ein Boykott wert?
Ich glaube, bis das durchgesickert ist, könnte das durchaus noch zu reden geben.
Nein, aber der Sport kann das unter Umständen korrigieren. Und das hat es schon häufig können. In islamischen Staaten, wo die Frauen nicht Sport treiben dürfen, hat der Sport dazu animieren, dass eben die Staaten einlenken.
Wir sind gespannt, was da auch mit London auf uns zukommt in diesem Fall. Ihr habt eine kleine Anregung gegeben. Besten Dank, Peter Engel. Heute sind verschiedene Nachrichten bezüglich Ukraine reingekommen. Also einerseits ist die Yalta-Konferenz, die Konferenz auf der Krim, ist abgesagt worden von der Ukraine, weil sich diverse europäische Staatsoberhäupter abgemeldet haben von dieser Konferenz. Und heute am Nachmittag hat die Tochter von der Julia Timoschenko gesagt, ihre Mutter durch morgen der Hungerstreik beenden und begebe sich auch in Spitalpflege, ukrainische Spitalpflege. Ich danke euch ganz herzlich. Merci vielmals, seid ihr in die Sendung gekommen.
Doppelpunkt. Forum.
Das war das Doppelpunkt-Forum zur Frage, was bringen Boykottdrohungen rund um die Fußball-EM in der Ukraine und was können sie eben nicht bewirken. Gäste bei Christian Hubacher waren der Balthasar Glättli, Nationalrat der Grünen und Co-Präsident der parlamentarischen Gruppe Menschenrecht. Dann der Jürg Stahl, Nationalrat SVP und Präsident der parlamentarischen Gruppe Sport. Und schließlich der Peter Engel, er ist Sporthistoriker an der Uni Basel. Im Internet könnt ihr die Sendung nachhören von morgen an, oder der könnt ihr eben auch noch weiter diskutieren im Forum, das wir eingerichtet haben auf drs1.ch. Und die Diskussionssendung gibt es wie gängig auch als CD zum Bestellen. Das könnt ihr machen beim Radiokiosk während der Bürozeiten auf Nummer 0848 840 800. Radiokiosk per Telefon während der Bürozeiten 0848 840 800. Das heisst, jetzt wird es gerade 9 Uhr, Zeit für die nächsten Nachrichten und für den Sport.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.